Die Bombe in der Aktentasche von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die explodiert zwar, aber der, den sie treffen, den sie umbringen sollte, überlebt, Adolf Hitler. Morgen, am 20. Juli, jährt sich dieses Attentat auf ihn in der sogenannten Wolfsschanze. Das ist eins der sogenannten Führerhauptquartiere, also sowas wie ein Lagezentrum im Zweiten Weltkrieg im Norden Polens gelegen. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der ist damals 37 Jahre alt, die sogenannte Operation Walküre misslingt. Er und andere Mitverschwörer werden noch am selben Tag hingerichtet. Und in den folgenden Wochen und Monaten werden noch hunderte anderer Menschen inhaftiert und auch ebenfalls hingerichtet. Über die Tat, die Folgen und das Gedenken sprechen kann ich jetzt mit dem Historiker Magnus Brechtgen. Der ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Schönen guten Morgen nach München.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg ist derjenige, der den Anschlag ausführt. Hinter ihm stehen aber Dutzende oder sogar Hunderte Menschen, die mehr oder weniger stark in die Pläne eingebunden waren. Wie kommt es zu diesem Plan?
Ja, das ist eine stufenweise Entwicklung. Also Klaus Graf Schenk von Stauffenberg war ja zunächst mal ein Berufsoffizier und hat sich auch nach 1933 ganz in den militärischen Dienst für den Nationalsozialismus gestellt und auch im Krieg zunächst begeistert mitgewirkt. Und im Verlauf des Krieges, als der Kriegsverlauf sich dann wandelt, sind er und andere der Meinung, dass man gegen die absehbare Niederlage etwas tun muss, im Zweifelsfall auch symbolisch, verantwortungsethisch, um zu zeigen, dass man damit nicht einverstanden ist. Und das ist in einer ganz kurzen Zusammenfassung der Hintergrund dafür, dass sich dann auch in der militärischen Schicht Personen dazu entschließen, etwas gegen Hitler zu tun und bis hin zu diesem Attentat sich zusammenfinden.
Wir müssen noch mal vergegenwärtigen. Wir sind im Sommer 1944. Der Krieg sieht schon seit längerer Zeit alles andere als gut aus Sicht der Nationalsozialisten. Sie haben jetzt gerade noch mal gesagt, die drohende Niederlage ist das auslösende Motiv. Das heißt, bei einem Gewinn der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wäre man dabei gewesen?
Die waren ja bis dahin dabei. Alle die Personen, die im militärischen Widerstand dann 43, 44 zu identifizieren sind, haben ja bis 1942, 43 eine vollständige militärische Karriere gemacht. Die sind ja an dieser Position, weil sie im Dienst des Nationalsozialismus im Militär gedient haben. Genauso wie natürlich viele andere, also die im Nationalsozialismus ihre Beiträge im Alltag als Funktionseliten geleistet haben. Genauso ist das Militär von 1933 sogar einer der großen Gewinner des Nationalsozialismus, weil Hitler von Beginn an auf eine ganz starke Aufrüstung setzt, seit 1935 die Wehrpflicht wieder einführt. Und viele, die wie Stauffenberg auch da als Offiziere dabei sind, die machen eine grandiose Karriere aus ihrer Sicht. Das ist eine Chance, wie sie viele sehr, sehr gern auch wahrnehmen und dann auch bis weit in den Krieg hinein aktiv mitverfolgen, ja.
Er ist beteiligt, als Polen überfallen wird. Ich zitiere mal aus einem Brief von ihm aus dem September 39. Die Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohlfühlt. Die Tausenden von Gefangenen werden unserer Landwirtschaft recht gut tun. Er ist dann auch dabei, Sie haben es angesprochen, als weitere Länder überfallen werden, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien. Ist er bis dahin noch ein überzeugter Nationalsozialist?
Zumindest unterstützt er den Nationalsozialismus in allem, was die Nationalsozialisten, was Hitler, was die politische Führung in dieser Zeit möchte. Und Sie sehen an dem Zitat, was Sie jetzt geliefert haben, dass es eine weitgehende Übereinstimmung in vielen Bereichen der sogenannten alten Eliten, wie Stauffenberg, aber auch wie viele andere.
Herr Brechtgen, da würde ich mal sagen, hat uns die Leitung verlassen und wir versuchen, die wieder zu löten oder greifen zum Fernsprechgerät. Bis gleich hoffentlich, so Sie uns noch hören. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit geschunden. Sarah Ferry hat uns dabei geholfen mit Spring Air und ich bin hoffnungsfroh, dass ich Magnus Brechtgen jetzt hier erreiche. Willkommen nochmal.
Ja, hallo, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja.
Mysterium der Technik. Wir haben Sie zwischendrin verloren. Sie waren
Ja.
mittendrin, die Frage zu beantworten, ob es sich bei von Stauffenberg um einen Nationalsozialisten handelte. Und
Ja.
Sie haben gesagt, ja, lange Zeit schon. In dem Zitat sieht man, das ich vorhin brachte, sieht man die Übereinstimmung mit dem nationalsozialistischen Gedankengut.
Genau, es gibt eine Schnittmenge zwischen dem, was wir so also als völkisches Denken, auch zum Beispiel antisemitisches Denken und Großmachtdenken sehen und dem Nationalsozialismus, der das Ganze noch ganz stark radikalisiert hat. Und diejenigen, die wie Stauffenberg zu den sogenannten alten Eliten gehörten, und da gab es sehr, sehr große Bereiche, die haben gedacht, dass sie den Nationalsozialismus auch für ihre Großmachtambitionen nutzen können. Nur wollte der Nationalsozialismus, wollte Hitler immer noch deutlich mehr eine rassistische Ordnung in ganz Europa und das Militär, die militärische Führung, aber auch viele Offiziere auf den mittleren und unteren Ebenen haben sich natürlich für diesen Krieg dann engagiert und auch instrumentalisieren lassen und wollten auch diesen Krieg gewinnen. Also wenn, pardon, die Nationalsozialisten diesen Krieg gewonnen hätten, hätten all diejenigen, die da als Militärs tätig waren, auch nach dem Sieg weiter Karriere gemacht.
Und die Welt sähe heute ganz, ganz anders aus. Jetzt ist diese Tat selbst der Auftakt der sogenannten geplanten Operation Walküre. Es sollte ja nicht nur der vermeintliche Führer umgebracht werden, sondern danach wirklich ein Umbau erfolgen, eine neue deutsche Regierung installiert werden und so weiter und so fort. Was für ein Deutschland wäre das geworden, wenn dieser Anschlag aufgegangen wäre?
Ja, zunächst einmal muss man ganz klar sagen, dass das eine Illusion war, dass man das in Ruhe hätte tun können, weil die Alliierten sich schon vorher geeinigt hatten, dass man nur unter dem Signum einer bedingungslosen Kapitulation mit Deutschland weiterverhandeln würde. Das heißt, all die Pläne für dann eine Nachkriegsordnung wären sowieso nicht umsetzbar gewesen, weil von alliierter Seite Briten, Franzosen, Amerikaner, die Sowjetunion gefordert worden wäre, dass sich Deutschland vollständig ergibt. Insofern hätten diejenigen auch nach einem erfolgreichen Attentat praktisch keine reale Handlungsmöglichkeit gehabt, wenn sie sich nicht vollständig ergeben hätten. Und in einem Moment der vollständigen Niederlage hätte man sehr viele Menschenleben gerettet. Also in den letzten zwei Kriegsjahren sind sehr viel mehr Menschen ums Leben gekommen als in den ganzen Jahren zuvor zusammen. Aber es wäre nicht dazu gekommen, dass diese Personen ihre Pläne hätten umsetzen können. Wenn man jetzt nach den Plänen selber fragt, dann ist das also es ist nicht die parlamentarische Demokratie heutigen Musters, wie wir sie kennen, sondern es ist eine in vielen von den konservativen und ständischen Ordnungen, auch der Kaiserzeit geprägte Vorstellung von Elitenführung und traditionellen Rechten der Obrigkeit, die sozusagen für Jahrhunderte aus deren Sicht für Stabilität gesorgt hat und das wollte man wieder einrichten.
Also so Junker unter sich, fasse ich es mal flapsig zusammen.
Das fände ich jetzt etwas übertrieben, aber es geht eher in die Richtung, als in, sage ich mal, eine offene Demokratie heutigen Musters mit Parteien und einem ständigen Wettbewerb um Mehrheiten im Parlament. Das ist sozusagen jetzt nicht die Zielvorstellung. Ja.
Ich vermute, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg und den anderen Eingeweihten war klar, wenn das nicht funktioniert, dann sterben wir noch am selben Tag oder in der Folge.
Ja, das war aber allen klar und das ist Soldaten ohnehin klar. Das ist Teil auch dieser, natürlich, wenn man das so will, des Zeitgeistes, dass der Tod alltäglich ist. Es sterben täglich Tausende von Menschen und die Bedeutung des Todes, gerade für Soldaten, ist ohnehin in einer anderen Kategorie und die symbolische Handlung, die mit dem Attentat und wenn es scheitert, mit dem Tod verbunden ist, ist allen bewusst, die sich daran beteiligen. Das nimmt man nicht nur in Kauf, sondern das ist sozusagen auch Teil des der Gesamtrechnung, dass man das tun muss, um dieses Zeichen zu setzen.
Jetzt haben wir über die historischen Tatsachen gesprochen. Ich würde gern mit Ihnen auch noch auf das Gedenken, auf die Erinnerung zu sprechen kommen. Vorher möchte ich Sie aber doch, ist vielleicht ein bisschen fies, aber um sowas wie eine moralische Einschätzung bitten. Wir hatten diese Woche hier im Programm einen Kollegen von Ihnen, den Historiker Götz Ali, der sagte dies.
Ein Tyrannenmord ist erlaubt. Und es ist schade, dass er nicht erfolgreich war.
Würden Sie sich anschließen?
Tyrannenmord ist immer erlaubt und da würde ich jetzt sagen, es ist schade, dass Georg Elser nicht erfolgreich war, weil da hätte man noch sehr viel an der Geschichte, am Geschichtsverlauf ändern können. Am 20. Juli 1944 hätte der Tyrannenmord eine ambivalente Seite gehabt. Zum einen, wie gesagt, hätte es diese bedingungslose Kapitulation als Bedingung gegeben, um einen Waffenstillstand und vielleicht dann auch einen Frieden zu bekommen. Zum anderen waren da schon sehr viele Millionen Menschen gestorben und die deutsche Regierung, das Deutsche Reich in hohem Maße diskreditiert. Und es war zum Dritten ganz schwierig, dann eine Erzählung zu finden, die auch der deutschen Bevölkerung hätte vermitteln können, zu sagen, das war jetzt alles notwendig und war jetzt alles richtig, weil tatsächlich auch im Juli 1944 noch Millionen von Deutschen davon ausgingen, dass Hitler diesen Krieg noch wenden könnte und dass er am Ende dann so wie während der Kampfzeit dann 1933 auch an die Macht gekommen ist, auch vielleicht noch den Zweiten Weltkrieg gewinnt, weil er ja von vielen Millionen Deutschen als ein gesandtes Genie gesehen wurde. Und wenn der Tyrannenmord erfolgreich gewesen wäre im Juli 1944, wären viele Millionen Deutsche wahrscheinlich davon überzeugt gewesen, dass man mit Hitler diesen Krieg vielleicht dann doch nicht verloren hätte und sie hätten nicht so die Niederlage akzeptiert, wie sie das dann mit dem Ende des Krieges und mit dem Ende Hitlers dann akzeptieren mussten. Da war das unausweichlich. Insofern ist das sehr ambivalent.
Tatsächlich zeigen Untersuchungen, Befragungen aus den 50er Jahren, dass Stauffenberg und die Mittäter tatsächlich auch von der bundesrepublikanischen Bevölkerung noch zu einem großen Teil als Hochverräter betrachtet worden sind. Aber Sie haben vorhin Georg Elser angesprochen und mir damit eigentlich die Rampe gebaut rein, nochmal in das Gespräch über unsere Erinnerungskultur. Der hat versucht, 1938, also vor dem Massenmorden des Zweiten Weltkriegs, Hitler zu verhindern. Also umzubringen. Es ist nicht gelungen, aber wir gedenken jetzt, würde ich sagen, ist ein subjektiver Eindruck, weniger Georg Elser oder vielleicht auch anderen Militärs, die als Delinquenten eventuell da aufgefallen sein könnten in der Wehrmacht, als vielmehr den adeligen Offizieren. Sehen Sie da ein Ungleichgewicht oder ist das nun mal so die Geschichtsschreibung, die in diesem Punkt dann auch ja objektiv ist?
Letzteres sicher, also die Geschichtsschreibung bemüht sich um Objektivität, aber natürlich gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte und Interessen und die richten sich auch immer danach, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird über das, was die Geschichtswissenschaft hervorbringt. Und da kann man jetzt sagen, dass in den, wie Sie das gesagt haben, 1950er Jahren die Stauffenberg und alle drumherum noch tatsächlich als Hoch- und Landesverräter betrachtet wurden und es gab einen Prozess, den Fritz Bauer, Staatsanwalt seinerzeit in Braunschweig, gegen Otto Ernst Rehmer angestrengt hat, der die öffentlich so verunglimpft hatte und dann mit dem Argument, man kann gegen einen verbrecherischen Staat gar keinen Hoch- und Landesverrat begehen. Das war sozusagen die erste, um das der Bevölkerung, den Menschen mal bewusst zu machen, denkt mal darüber nach, was das eigentlich bedeutet, was das für ein Regime war. Das Zweite ist, dass die offizielle Bundesrepublik lange auf der Suche war nach einer positiven Erzählung über das sogenannte andere Deutschland. Und da hat sich dann Theodor Heuss hat 1954 eine bekannte Rede dazu gehalten. Und da hat man nach und nach, auch unter der Einwirkung von Personen, die das dann öffentlich befördert haben, Marion Dönhoff und Weizsäckers und ähnliche, dann diesen Widerstand von Stauffenberg und anderen hervorgehoben. Das ist aber ein langsamer Prozess, also wenn Sie die Familien derer, die am 20. Juli und in dem Umkreis beteiligt waren, betrachten, dann wurden die noch sehr, sehr lange von der deutschen Öffentlichkeit sehr abschlägig, abschätzig behandelt. Und es hat lange gedauert, bis sich der 20. Juli und die damit Verbundenen in der Öffentlichkeit so in der Legitimation sehen, wie wir das heute sehen. Heute könnte man sagen, ja, das ist sehr stark in den Vordergrund gerückt und viele andere geraten dadurch in den Schatten. Und bei Georg Elser haben Sie völlig recht. Das hat bis in die 1980er Jahre gedauert, bis man über Georg Elser überhaupt erstmal ernsthaft nachdachte und darüber diskutiert hat, welche Auswirkungen das denn gehabt hätte, wenn dieses erfolgreich gewesen wäre und dass es eine Einzelperson war, die aus persönlicher Überzeugung zu dieser Tat geschritten ist, die sehr komplex war. Und erst durch Filme dann wie Klaus-Maria Brandauers und Ähnliches und Biografien ist Elsa stärker in den Mittelpunkt gerückt worden.
Magnus Brechtgen haben Sie hier gehört, Historiker, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Mit ihm konnte ich sprechen über den Anschlag, der sich morgen zum 80. Mal jährt, der auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Brechtgen.
Sehr gerne, alles Gute.